3, 2, 1, 0.
Cars and Bikes,
The Digital Drive. Dieser Podcast wird eure Motoren zum Schnurren bringen. Mit der lieben
Kelly hier, die den Code dieser automobilen Zukunft entschlüsselt.
Und dem wunderbaren
Volker hier, voller Benzin im Blut.
In einer Welt, in der Motorkraft auf Bits und Bytes trifft, tretet aufs Gas und seid dabei, wenn wir euren Fahrspaß auf die nächste Stufe bringen.
Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Heute ist der nächste Podcast im Rahmen The Digital Drive, powered by der Cars and Bytes, in der Entwicklung. Wir haben uns was ganz Tolles vorgenommen und ich wollte nicht damit beginnen, dass ich sage, heute ist ein besonderer Tag und ich habe einen ganz besonderen Gast und würde ihn dann anmoderieren oder sich selber vorstellen lassen. Ich möchte heute euch so ein bisschen mit einbeziehen und ich bin relativ sicher, dass es den einen oder anderen draußen gibt, gerade im Bereich Automotive oder vielleicht auch im Bereich Kunst oder eine Mischung aus beiden, der den lieben Herrn, der hier mir gegenüber sitzt, worüber ich mich übrigens sehr freue, vielleicht schon kennt. Ich gebe mal ganz kurz 3 Stichworte rein und dann habt ihr 5 Sekunden Zeit, vielleicht ganz kurz für euch mal dieses Quiz zu lösen. Vielleicht kommt ihr darauf. Aber ihr müsst keine Angst haben, ich werde es dann auflösen. Der gute Herr, der mir gegenüber sitzt, ist ein Künstler. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt. Die Cars and Bytes, das liegt schon so ein bisschen auch im Namen, dreht sich zum Großteil um Autos oder um mobile Themen. Das heißt, dieser Künstler, das wäre jetzt das 2. Stichwort, ist auch im Bereich Automotive unterwegs, aber hier tatsächlich im Bereich Artwork, wenn ich da so richtig informiert bin. Und ich glaube, das bin ich. Und um es jetzt noch ein bisschen konkreter zu machen, weil ich glaube, viele Künstler im Bereich Automobil, da könnte man sich ganz viel vorstellen, würde ich noch einen 3. Hinweis geben und das ist das Wort oder die Person, die Kunstfigur Hulk. H-U-L-K, Hulk. Das ist dieser große, kräftige Mann und vielleicht ist jetzt der ein oder andere von euch schon drauf gekommen, wer jetzt hier mir gegenüber sitzt. Und für diejenigen, die noch nicht drauf gekommen sind, würde ich es dann aber jetzt an dieser Stelle doch auflösen. Mir gegenüber sitzt mein guter alter Freund René Turek. Hallo René, schön, dass du da bist.
Was lange währt, wird endlich gut. Huh?
Was lange währt, wird endlich gut. René, sag mal, wie lange ist es her? Okay, als wir das letzte Mal telefoniert haben, das ist gar nicht so lange her. Die letzte WhatsApp ist garantiert auch nicht so lange her. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
Ich glaube, tatsächlich gesehen, 10 Jahre.
10 Jahre.
8 Jahre.
Irgendwie so, ne?
Ja, ich versuche das immer anhand des Alters meiner Kinder zu messen.
Okay.
Ich glaube, mir sicher zu sein, meine Tochter war noch nicht geboren, mein Sohn ist jetzt 9, also meine Tochter ist 7, also würde ich mal so sagen, zwischen 8 Jahre, 7 Jahre und 10 Jahre.
Ja, ich glaube, ich könnte es auch nicht genau sagen, aber ich kann nur eins sagen, ich freue mich wirklich tierisch, dass du hier bist, also direkt gleich,
freue mich auch.
Direkt gleich wieder kann, also wirklich großartig. Und für diejenigen, die René kennen, die werden sich jetzt ganz, ganz bestimmt auf sehr kurzweilige ungefähr 45 Minuten, so werden wir mal versuchen, das einzuplanen. Ich befürchte, dass das nach hinten hin wieder ein bisschen ausartet. Auf diese 45 Minuten freuen, weil ich weiß, dass René auch in der Zeit, ich habe es natürlich immer verfolgt, ich war schon früher, so haben wir uns kennengelernt, ein großer Fan von dir, weil das wirklich, das ist outstanding, was du machst. Das ist unique, es ist komplett anders und da wollen wir einfach mal einsteigen und gleich auch mal wirklich darüber sprechen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, von dem, was du tust, ohne dass ich es jetzt so schon verraten will. Und für diejenigen, die dich nicht kennen, wollen wir natürlich mal einen richtigen Einblick geben und ein bisschen neugierig machen, weil ich sehr, sehr sicher weiß, ich kenne auch so unsere Community, das sind immer wissbegierige Leute, die werden dann einfach mal reinsnacken wollen und gucken, boah, das ist ja tierisch. Und das, was der René, dem Volker, der, das kann ja gar nicht sein, das ist ja Wahnsinn. Ich kann euch an dieser Stelle sagen, das ist tatsächlich so. Ich würde vielleicht so ein bisschen ins Thema mal einsteigen. Vor ganz, ganz vielen Jahren, René, du korrigierst mich gerne.
Ja,
hast du eigentlich als, oh ja, bin ich sicher, ne? Da fällt sie mir einfach dann direkt mal ins Wort, ne?
Ich fall dir direkt ins Wort. Mach dir keine Sorgen.
Dankeschön. Also, genau, also kann ich gar keinen Mist erzählen. René als Graffiti-Künstler gestartet. Ist das nicht eigentlich so, bist du so klassisch gestartet, so wie alle, so illegal?
Volles also, Programm.
Sonst macht es ja keinen Bock wahrscheinlich, oder?
Das kann ich dir nicht sagen, ob es keinen Bock macht, aber mich hat damals rollender Stahl fasziniert.
Okay.
Als Leinwand und jetzt habe ich rollendes Carbon als Leinwand. Also irgendwie schon in die gleiche Richtung geblieben.
Rollender Stahl, Eisenbahn wahrscheinlich?
Genau, ja, genau.
Okay,
genau.
Und du hast in welchem zarten Alter damit begonnen?
Mit 16.
Mit 16?
Mit 16 habe ich begonnen, mit 17 in die Staaten, dann habe ich 10 Monate in den Staaten rumgemalt,
okay.
Aber auch nur illegal. Ich hatte dem legal, ich war gar keinen Bock drauf.
Okay.
Ich kann ja auch gar nicht sagen, warum. Vielleicht war es mir zu peinlich, dass irgendjemand weiß, wer was gemalt hat.
War es nicht so gut?
Das sind die Anfänge, ne?
Ja, klar.
Aber ich glaube, es gibt keinen spezifischen Grund, warum ich es damals so gemacht habe. Okay. Aber ja.
Mhm. Aber für mich würde das mal interessieren, weil ich habe logischerweise, wie ganz viele Menschen, ganz viele Häuserwände gesehen, ganz viele tatsächlich rollenden Stahl gesehen. Ich kannte den Ausdruck gar nicht. Aber dann war wahrscheinlich ganz viel von dem, was ich gesehen habe, was ich wirklich irgendwie auch künstlerisch brutal ansprechend fand und wo ich sagen muss, das ist wirklich Kunst, habe ich gesehen. Und für mich war das nie ein Thema, weil ich da völlig unbegabt war bin. Und ich gucke mir das gerne an, kann es aber selber gar nicht. Wann hast du denn für dich so gemerkt, das ist irgendwie ein Thema oder wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Warst du schon künstlerisch irgendwie vorveranlagt und hast gesagt, jetzt brauche ich mal so DIN A4, weiß ist doof, ich brauche mal ein bisschen größer?
Naja, ich habe in der Schule schon im Kunstunterricht Sonderaufgaben bekommen. Während meine Mitschüler quasi für einen Kalender ein Blatt gemacht haben, habe ich einen ganzen Kalender gemacht. Ich habe dann das Cover gemacht und habe dann schon frühzeitig gemerkt, dass ich da voll Bock drauf habe, dass ich in dem Augenblick, wo ich zeichne, Raum und Zeit verliere. Und das war einfach für mich, glaube ich, damals ein geiles Hobby, runterzukommen. Und es hat einfach irre Spaß gemacht.
Wahnsinn.
Ja, das ist zu Schulzeiten eigentlich. Ja.
Cool. Und wie hat sich das, ich sag mal so rein, oder wie lange hast du das dann gemacht, bis du dann gemerkt hast, okay, das ist ein Business Case, weil wahrscheinlich die Deutsche Bahn oder wer auch immer hat dich ja nicht so richtig gut dafür bezahlt.
Nee, die haben ja genommen als bezahlt. Mein Business Case ist, jetzt muss ich mal überlegen, 18, ich glaube, da war ich 20, vielleicht war ich auch 19, das kann ich dir nicht genau sagen, da ging es so langsam los, so das typische Nachbar kommt an und sagt, ey, kannst du nicht mal mein Garagentor machen?
Mhm.
So, und dann kam vom Garagentor, das weiß ich, mein erster großer Auftrag war damals für Levis, oder Levi's, wie man es ausdrückt, und dann habe ich halt gemerkt, ey, wenn du jetzt so viele Anfragen hast, dann ziehst du das Ding jetzt einfach mal ein bisschen größer auf, und dann plötzlich kam ein Zeitungsartikel, nächster Zeitungsartikel. Damals hat man noch die Papierform gehabt und gelesen.
Mhm.
Heute passiert das ja leider nicht mehr. Und dadurch war ich dann plötzlich deutschlandweit recht schnell bekannt. Also es ging wirklich, ich würde jetzt mal schätzen, dass das 2 Jahre gedauert haben.
Wahnsinn.
Ja, dann habe ich halt damit mein Geld verdient.
Okay. Ja. Also das finde ich, aber dass es natürlich dann relativ schnell so sich entwickelt hat, ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich viele Leute, die dann das auch gemacht haben, aber dass du dich dann so schnell so hast etablieren können, ist natürlich großartig. Ich glaube, auch mal recherchiert zu haben oder so im Ganzen, wie gesagt, ich verfolge das, weil ich das großartig finde, was du machst. Und wir kommen ja auch noch gleich unbedingt auf einige Projekte mal so ein bisschen detaillierter zu sprechen, weil da ist auch, also da wo René ist, ist auch immer so ein bisschen Fame im Spiel, ne?
Ja, oft, ja.
Ja, oft, ne, wirklich. Ja. Und was ich wirklich extrem angenehm finde, das schon mal an dieser Stelle, wer dann auch mal sich ein bisschen über René schlau machen will, er ist halt einer, der wirklich im Umfeld der so der internationalen A-Prominenz zu Hause ist, da viele Kunden hat, aber damit ja nicht hausieren geht. Weil einerseits macht man das, genau, dir ist das egal, und viele würden das ja vielleicht für sich auch so ausnutzen und sagen, guck mal, was ich für ein toller Max bin, das ist bei dir gar nicht. Du bist halt, ich würde jetzt gar nicht sagen introvertiert, aber du überzeugst dann eine Leistung und so. Und aber was dich ja, glaube ich, immer verfolgt hat, das sind so irgendwie diese erst war es fahrender Stahl und irgendwas immer, was sich irgendwie bewegt und so weiter. Über das Thema Autos wollen wir auch nochmal sprechen. Ich glaube aber, was war denn, hast du nicht auch mal einen Hubschrauber oder sowas in der Art
gemacht? Ja, habe ich auch schon gesagt. Ja, ich habe einen Hubschrauber gemacht, also einen Privatheli für einen Kunden von mir. Das führt dann halt so weit, du machst ein Auto für einen Kunden, dann kommt der Nachbar und sagt, ey, ich hätte auch ganz gerne ein Auto. Und dann sagt der andere, für den du vorher das Auto gemacht hast, ey, was mache ich denn jetzt?
Okay.
So, und dann kommt der halt an und sagt, kannst du nicht meinen Hubschrauber machen? Ja, klar. Und wenn du natürlich dann in einer großen Halle in Osnabrück bist und dann kommt ein Hubschrauber auf einem Tieflader in die Halle rein, durch die Stadt.
Mega.
Dann ist das schon, auch für mich, du stehst da und kannst eigentlich gar nicht fassen, was da gerade steht.
Glaube ich.
Ja, das war schon geil.
Das glaube ich. Was hast du denn, vielleicht mal dieses Hubschrauber-Thema, gib uns mal einen Eindruck, was ist denn da passiert? Was war denn die Grundidee des Kunden? Wie wollte er es dann, oder
hast du da künstlerische Freiheit? Also pass auf, Grundideen gibt es per se nie. Okay. Also der Kunde darf überhaupt nicht mitbestimmen, was ich mache. Ach. Das heißt, ich studiere den Kunden, überlege, was könnte ihm gefallen, gebe ihm einen kurzen Farbansatz.
Okay.
Und das war's.
Ach.
Das passiert aber bei allem so. Ja, weil man muss sich halt einfach davon, oder das gibt eine ganz einfache Erklärung. Wenn ich jetzt anfangen würde und würde für jedes Auto eine Skizze machen oder für einen Hubschrauber oder für was auch immer, dann kommt der Kunde an, holt das Objekt ab, hält die Skizze daneben und sagt, aber das ist ja ein bisschen, und du stehst da und denkst, ja, okay, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und deswegen, wenn zum Beispiel eine Agentur anfragt, die mit Konzern arbeiten und sagen, ja, wir brauchen aber für den Konzern eine Skizze, dann machen wir es halt einfach nicht.
Okay.
So, dann, also entweder ohne Skizze, weil ich genau weiß, du machst eine Skizze und dann musst du aber noch eine machen, dann musst du noch eine machen, dann musst du noch eine machen. Mhm. Und wenn du dann sagst, wisst ihr was, pro Skizze müsst ihr einfach 10.000 Euro bezahlen, dann sagen die sowieso, machen sie nicht.
Klar.
So, aber ich will halt auch nicht, ich meine, jede Agentur nimmt für jede Arbeit ihr Geld. Ja. So, und warum sollte ich es nicht, oder?
Finde ich einen guten Ansatz. Bei uns heißt, bei dir würde das dann Skizze, Skizze, Skizze heißen. Bei uns heißt es dann Korrekturschleife, Korrekturschleife, Korrekturschleife.
Genau.
Also wir kennen das. Und glaube, ich finde, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich den Ansatz einfach auch noch völlig richtig, weil das ist ja dann auch deine künstlerische Freiheit. Und du lässt dich ja, glaube ich, da auch nicht in so eine Schablone drängen, sondern du machst es dann so, wie es
passiert. Und man muss bei mir als Person wissen, ich lebe in diesem Moment und bin in diesem Moment kreativ. Das heißt, wenn ich jetzt eine Skizze mache und du kommst in 4 Wochen und bringst mir was auch immer, dein Auto, dann ist für mich diese Skizze so alt und langweilig, dass ich sage, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also wenn ich jetzt eine Idee habe, dann will ich diese Idee jetzt umsetzen.
Okay.
So, bei uns steht gerade in der Halle ein Auto. Kann jetzt gerade noch nicht zur Marke sagen. Und ich habe mir das Auto angeguckt und habe gesagt, boah, ich habe jetzt gerade voll Bock anzufangen.
Ach was.
Ja, ich konnte aber noch nicht anfangen, aus diversen Gründen. Und dann habe ich gesagt, also mich hat es wirklich den Fingern gejuckt, weil ich eine Idee hatte und diese Idee will ich dann umsetzen.
Ja.
Und nicht in 2 Wochen.
Okay, verstehe ich.
Das bremst mich total aus.
Ja, das verstehe ich. Und ich habe, das ist wahrscheinlich auch so ein Künstlerding. Ne? Ich kenne Leute, die Musik produzieren, die sitzen dann teilweise wirklich bis morgens oder bis nächsten Mittag und ich sage, sag mal, bist du schon wieder da? Nee, immer noch, ich war in so einem Flow und ich hatte gerade irgendwelche guten Vibes und fühle mich da auch in der Stimmung, weil ich glaube, das macht ja auch ein Künstler aus.
Also musst du dir das so vorstellen, als Beispiel, ich war bei Chris Brown und wir hatten eigentlich gar nicht vor, sein Auto zu malen und dann sagt er so, ey, wenn wir jetzt mit der Wand fertig sind, hast du nicht Bock, mein Auto zu machen? So, und ich habe gesagt, klar, mache ich jetzt. So, ich habe nichts, ich habe kein Bier getrunken, ich nehme keine Drogen, rauche nicht, ich brauche keine Pause, mir ist das egal. So, morgens aufgestanden, also er und ich war fertig.
Crazy.
Ja, aber das sind halt so Sachen, das ist eine Momentaufnahme und diese Emotion, die du dann in einem fremden Land hast, vorher eine Wand gemacht hast, du bist im kreativen High-End-Level plötzlich, was du vielleicht für dich selber so gar nicht spürst. Und dann steht auf einmal ein Hurrikan, er sagt, komm, lass machen. Ja. Ich sage, alles klar, und los geht's.
Geil.
Ja.
Ich glaube, das ist, ja okay, das natürlich auch, hat ja einen brutalen Wert und wenn dann so locker mal und du dann dich da wirklich ausleben kannst, finde ich total gut.
Ja.
Was mich gerade ein bisschen wundert, du hast gesagt, ist ein Hurrikan, dass du das wirklich erkannt hast. Hat dir das einer gesagt? Weil in Osnabrück steht ja ein Auto, von dem du nicht weißt, was es ist, weil, ganz ehrlich, wir reden hier offen, René, ne?
Voll.
Deswegen an der Stelle, da darf ich mal ganz kurz, ich muss das einfach erzählen, weil das irgendwie auch witzig ist. Du hast von Autos so gar keine Ahnung.
Mhm.
Darf ich das so sagen?
Sage ich ja selber so. Das finde ich auch nicht so schlimm. Also es gibt ein interessantes Video, das habe ich mal hochgeladen, also in der Story. Da bin ich aus einem sehr bekannten Hotel in München gegangen. Dann stand da ein weißer Ferrari. Hinter dem weißen Ferrari stand ein altes Fahrrad.
Okay.
So, natürlich bin ich aufs weiße Fahrrad gegangen.
Ja.
So, ich musste es einfach machen, um den Leuten auch wirklich zu zeigen, mir ist das egal, was da für ein Auto steht.
Das ist
krass. Also wir brauchen unser Auto nur, um von A nach B zu kommen.
Okay.
Und unsere Kinder, keine Ahnung, zum Sport zu bringen oder was auch immer. So, jetzt habe ich mir ein Lastenrad gekauft vor 1,5 Jahren und ich glaube, ich habe das letzte Mal unser Auto effizient bewegt vor 3 Wochen, als ich aus Amerika gekommen bin. So.
Verrückt.
Ja, weil ich einfach für mich ist das Auto eine Leinwand.
Okay.
So, deswegen, mir sind Autos komplett egal.
Hat denn der, es sind ja logischerweise, wir kommen ja auch noch so ein bisschen auch zur Kostenstruktur, weil das, was du machst, das ist ja Kunst, das ist besonders, das ist unique und das hat ja auch logischerweise einen entsprechenden Preis. Also das hat ja einen emotionalen Wert, den du dir bezahlen lässt, weil es halt Kunst ist. Mhm. Dann hat es natürlich einen garantiert auch nicht so geringen Materialeinsatz am Ende des Tages. Das heißt, das Produkt, was du ablieferst, hat schon einen Preis und das führt dazu, dass zur Kundschaft eher wenig Leute gehören, die mit ihrem Skoda Fabia vorbeikommen und sagen, Mensch René, kannst du da mal jetzt einen Hype drauf machen? Das passiert also unabhängig der Tatsache, weiß ich gar nicht, ob du es machen würdest, aber das ist ja ausgeschlossen. Und das heißt, die Sachen haben einen Wert. Wenn wir darüber reden, wenn Chris Brown jetzt sagt, mach mal einen Hurrikan und den findet er nicht so schön, dann kauft er sich halt 2 neue.
Ja.
Hast du einen oder beeinflusst dich der Wert des Fahrzeuges? Weil es gibt ja wahrscheinlich, habe ich keine Ahnung davon, aber nicht so viele Reparaturmöglichkeiten. Das heißt, wenn du das Auto live machst, in der Emotion, in der du bist, und auf einmal passiert jetzt irgendwas, was, wo du sagst, oh, das, der Strich sollte
nicht.
Jetzt gar nicht.
Ja, passiert nicht.
Ehrlich nicht?
Nein, passiert nicht. Das kommt gar nicht in Frage.
Okay. Passiert nicht.
Und der Wert eines Autos, den kenne ich ja nicht. Also wenn du mich jetzt fragst, was kostet ein Huracan, kann ich dir sagen, ich glaube, es gibt zwei verschiedene.
Okay.
Von der Mann, ich habe keine Ahnung. So, und ob der jetzt 10.000 kostet oder 10 Millionen, das okay. ist mir völlig egal. Also ich sehe nicht, also mir ist Geld sowieso nicht wichtig.
Okay.
So, ich brauche immer 1 Euro mehr, als ich gerade in der Tasche habe, da bin ich glücklich.
Okay.
Wenn ich zum Bäcker gehe und ich muss beim Bäcker 5 Euro bezahlen und ich habe 6 Euro, ist alles super.
Okay.
So, also deswegen, der Wert eines Autos ist mir komplett egal. Ich kann dir auch nicht sagen, was der Hubschrauber gekostet hat. Aber frage ich auch nicht.
Okay, wir könnten an dieser Stelle so ein kleines Weiterbildungsding machen für dich.
Mhm.
Nur falls du mal wieder einen Kunden hast, der einen Huracan vorbeibringt. Ne?
Ja, genau.
Also beide Summen stimmen nicht.
Okay.
An der Stelle. Ne? Weder 10.000 noch 10 Millionen, also das stimmt beides nicht. Das nur mal so, dass du mal so ungefähr das ein.
Ja.
Also ich kann dir sagen, es bewegt sich auf jeden Fall irgendwo in der Mitte. Wo kannst du mal selber recherchieren?
Okay.
Das ist eine jetzt sagst du machst keine Fehler.
Ja.
Finde ich extrem Wahnsinn, professionell. Aber es ist doch schon eine zeitaufwendige Geschichte. Mich würde mal interessieren und ich glaube auch alle anderen so von der Herangehensweise, weil auch wenn du Künstler bist, also sind wir natürlich auch so, auch bei uns im KSM-Bytes-Umfeld, viele professionelle Leute oder Leute, die professionell im Projektmanagement arbeiten und tätig sind, die würde mal interessieren, am Ende ist es ja auch ein Projekt. Wenn du sagst, das angenommen mal diese Chris Brown-Geschichte wäre jetzt geplant. Ne? Der sagt, Mensch, René, pass auf, in 2 Wochen kommt mein neuer Huracan, kannst du mal rübergeflogen kommen, ich hätte den gerne in wie auch immer.
Whatever.
Dann ist es ja schon auch ein Projekt.
Ja.
So, wie skizzier doch mal, wie geht denn sowas vonstatten? Also wie viel Vorplanung ist dabei? Wie lange dauert dann,
Umsetzung.
Die Umsetzung selber und daraus resultiert dann irgendwann mal, wie viel schafft also, man denn davon so im Monat, im Jahr?
Da muss ich bei dem Projekt, das ist jetzt kein Maßstab, weil das ist von jetzt auf gleich passiert, da,
klar.
Das, ne? Können wir Projekt Ferrari nehmen? Das war somit das Aufwendigste, dann hat man mal einen guten Maßstab. Bedeutet, ich fange einfach an. Das Auto wird also erstmal, wird der Lack angeschliffen.
Mhm.
Also auch in den Ferrari wird angeschliffen. Kannst auch noch Folie was gestalten, aber gehen wir mal davon aus, du gestaltest den Lack, als solches. Das heißt, hier schleifst du erstmal komplett den Klarlack an, musst das Auto abkleben, säubern, nochmal abkleben, nochmal säubern und dann fängst du mit deiner Idee, die du im Kopf hast, an.
Mhm.
Das bedeutet also nicht, dass ich jetzt einen Bleistift nehme und mir irgendwas vorzeichne, sondern ich nehme direkt als Beispiel eine Sprühdose und los geht's. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, die im Lackierfachbetrieb arbeiten, oh Gott, eine Sprühdose.
Mhm.
Das ist mir völlig Latte. Das ist nun mal mein Werkzeug. Ich kann es auch mit dem Pinsel machen und dann kommen die typisch Deutschen. Oh, eine Struktur. Ja, ich verkaufe keine Autolackierung, sondern ich verkaufe ein Kunstwerk. Punkt.
Okay.
So, und sonst könnt ihr eure Autos auch verlieren lassen. Das ist mir auch alles egal.
Klar.
Aber so, du musst halt so einen gewissen, wie soll ich das sagen, du brauchst eine Struktur ein bisschen, die muss der Kunde fühlen. Weil der Kunde, der mich beauftragt, findet nichts schlimmer, als wenn die Leute glauben, oh, der hat sich sein Auto fehlen lassen. Das finden die grauenvoll.
Absolut.
Hassen die wie die Pest. Aber es passiert immer wieder. Weil du kannst es nicht verhindern.
Ja.
So, bedeutet also, vom Ablauf her, Auto angucken. Ich sitze da 2 Stunden vor, studiere das Auto, die Form, wie, wo, was. Dann säubere ich das Auto. Dann schleife ich es an. Ich säubere es deswegen, bevor ich es anschleife, weil ich nicht möchte, dass ich Staub mit in den Lack einschleife, weil ich dann nachher ja auch wieder rausschleifen muss.
Mhm.
Das bedeutet wiederum Unebenheiten.
Mhm.
Das heißt, eventuell habe ich nachher eine Delle da drin.
Okay.
Das will ich natürlich nicht.
Klar.
Also dann abschleifen, nochmal säubern, dann klebe ich das Auto komplett ab.
Mhm.
Dann werden die ganzen Kanten, nachdem ich es abgeklebt habe, werden die Kanten mit der Hand geschliffen, weil wenn ich mit der Maschine drüber schleife, schleife ich eventuell den Lack auch wieder ab. Ich will natürlich auch nicht auf dem Blech oder auf dem Carbon rumschleifen in dem Augenblick.
Klar.
So, und dann wird das Auto abgeklebt, wieder gesäubert, dann fange ich an. Und dann bei diesem Abkleben, Säubern, Schleifen, 3 Tage.
Okay.
Pi mal Daumen. Licht am Auto.
Okay.
Ja.
Okay, das heißt, nach 3 Tagen ist so ein Fahrzeug fertig. Und nochmal für mich zu...
Abkleben ist fertig und Säubern ist fertig, ne?
Oh.
Mehr nicht, da habe ich noch nicht angefangen.
Dann.
So, und wenn du dann, genau, wenn wir jetzt beim Beispiel Ferrari bleiben, dann bist du nach 4 Wochen so weit, dass die erste Klarlackschicht drauf ist, die wird dann wieder angeschliffen, dann wird nochmal Klarlack lackiert, bevor du natürlich wieder lackierst, wieder sauber machen, neu abkleben.
Wow.
So, und wenn die Klarlackschicht drauf ist, dann wird wieder sauber gemacht, dann wird wieder alles angeschliffen und dann wird die ganze Bude poliert.
Alter Schwede.
Ja.
Hört sich aufwendig an.
Ist es.
Ja.
Ist es.
Du bist ja tendenziell fast mehr Reinigungskraft als Künstler. Du bist
so, du sagst, brauche ich eine Putzfrau, verdammt.
Nein, aber ganz ehrlich, wie oft ich jetzt gehört habe, Sauna.
Ja.
Nein, aber Spaß beiseite, ist natürlich da Hygiene, dass es keinen Dreckeinschluss gibt, keine Dämpfung.
Genau.
Klar, das ist.
Ja, genau. Ja, und vor allem, wenn du auf Dreck abklebst, ist ja logisch, es hält nicht. Das heißt, die Farbe würde unten drunter nebeln. So, und wenn jetzt was in den Motor kommt, auf eine Scheibe, auf einen Gummi, ganz egal,
ja.
Das ist halt Kacke.
Ja, absolut. So. Definitiv.
Ja.
Ja. Aber das kann ich mir auch übrigens vorstellen, das Thema Folierung, dass dann der eine oder andere sagt, wow, so crazy lässt man sich doch kein Auto lackieren, und das kann ja auch wahrscheinlich gar keine, muss foliert sein.
Genau.
Ist natürlich irgendwie so ein bisschen problematisch, aber ich glaube, dann ist natürlich am Ende der Überraschungseffekt umso größer, wenn einer, doch, das ist jetzt.
Ja, vor allen Dingen, weil, gehen wir jetzt mal davon aus, du lässt dein Auto, ich sag jetzt mal, ich hatte einen Kunde von mir, einen ganz seltenen weißen Aston Martin, und da habe ich den von außen umgestaltet. Aber dann mache ich natürlich die Einstiege auch mit.
Mhm.
So, und jetzt guck dir mal eine Folierung an. Mhm. Wie blöd das einfach aussieht. Du hast ein weißes Auto, lässt es schwarz folieren, guckst durch den Türschlitz und siehst noch die Farbe vom Auto.
Ja.
Oder du machst spätestens die Tür auf und guckst rein und denkst,
ja.
Das in geil wäre irgendwie schöner gewesen, oder?
In geil wäre schöner gewesen.
Das ist, ja.
Aber das in geil wäre schöner gewesen. Oder in schöner wäre geil gewesen. Geht, glaube ich, auch.
Ein Tüner wäre auch geil gewesen, da gebe ich dir auch rein.
Aber jetzt wollte ich nämlich gerade nochmal fragen, wie viele dieser Projekte machst du so? Oder grundsätzlich jetzt mal unabhängig der Tatsache, du hast ja gesagt, du bist ja noch Künstler und bist ja, du musst diesen Euro mehr verdienen, als du ausgeben willst. Ich finde diesen Ansatz total gut, weil das, glaube ich, auch sehr zu innerer Zufriedenheit führt und
genau,
du dir gar keinen Druck gibst, weil das wirklich künstlerisch ist.
Genau.
Nichtsdestotrotz eine gewisse Anzahl müsste man ja schon machen, oder wie viel machst du denn da oder wie viel schafft man denn da so? Und wenn ich jetzt so sehe, das ganze Thema, ungefähr 4 Wochen hast du gesagt, für ein Projekt, gibt es denn auch Sachen, die du parallel machst, oder würdest du sowas kategorisch ausschließen? Ja. Oder?
Ich mache ganz viel parallel. Also du kannst dir ungefähr sagen, ich mache circa 8 Autos im Jahr, das ist das Maximum. Mehr mache ich nicht.
Okay.
Na, es können auch nur 6 sein. So, und aber das, genau, also mehr versuche ich auch nicht zu machen, weil ich auch meinen Kopf damit nicht. Also meine Frau ist Beamtin, und wenn die hört, ich überanstrenge meinen Kopf, sagt die, hey, was machst du denn da? Du malst da ein bisschen rum.
Ja.
Genauso sage ich aber auch über ihren Job. Was machst du denn da? Du redest da ein bisschen rum. Also
ja, genau.
Das ist gehüpft wie gesprungen von daher. Und wenn du bei mir reinkommst, dann siehst du da von mir aus 2 Autos stehen.
Okay.
Dann siehst du rechts eine riesengroße, nicht Werkbank, aber nennen wir mal 2, 3 Schreibtische, wo ganz viel Pinsel stehen, ganz viel Farbe steht, und in der anderen Ecke stehen gefühlt 5 Leinwände, die ich angefangen habe.
Okay.
Weil es halt auch schon passiert, du fängst beim Auto an, hast plötzlich, ich kann dir nicht erklären, warum, wieso, weiß ich nicht, es passiert einfach. Plötzlich eine Inspiration, legst alles weg, was das Auto angeht, nimmst du den Pinsel, nimmst du die Farbe und gehst zur Leinwand.
Crazy.
Ja, ist krass.
Ja.
Das ist insofern krass, weil es eigentlich der totale Schwachsinn ist, weil beim Auto ist einfach antrocknet, wenn du gerade Farbe drauf gemacht hast. Das heißt, du musst da wieder von vorne letzten Endes die Fläche anfangen.
Mhm.
Aber in dem Augenblick, wenn du eine Idee hast oder ich eine Idee habe, dann wird auf Stopp gesetzt und wird die Idee weitergemacht.
Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich musst du das auch tun, weil selbst wenn du weißt, okay, am Auto trocknet das jetzt an, das ist jetzt eigentlich, egal. Das ist eigentlich vom Arbeitsablauf her so ein bisschen unclever, was ich jetzt mache, aber du würdest wahrscheinlich, so wie ich das jetzt höre, am Auto weitermachen, du würdest dich ein bisschen zwingen, hättest aber die andere Idee total im Kopf, und dann.
Ja, also, dann wäre das Auto kacke.
Das Auto wird,
das wird
genau,
kacke.
Und die andere Idee ist vielleicht
genau. Burg. Genau, ja, genau, und das funktioniert einfach nicht. Also da bin ich, genau, also ich bin schon mit 100% Konzentration an dem, was ich dann tue.
Wahnsinn.
Aber du hast halt dann manchmal, also zum Beispiel während meiner Arbeit höre ich ganz oft Hörspiele.
Okay.
So von früher aus meiner Kindheit, Asterix und Obelix.
Nee.
Mega beruhigt.
Voll geil. Ich hätte auf TKKG getippt.
Nee, habe ich nicht. Tatsächlich, ich habe Asterix und Obelix, Alf höre ich manchmal, komm ich voll bei runter. Also da
mega.
Schweife ich völlig aus.
Ja, geil.
Und dann hast du halt manchmal einfach eine Idee und denkst, ey, das musst du jetzt machen.
Ey, verrückt.
Ja,
nein, finde ich total gut. Mir geht es so ein bisschen ähnlich manchmal, also auf einem ganz anderen Niveau.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber dass ich so manchmal Ideen habe, und bei mir ist es dann so, dass ich die dann wirklich auch immer, ich muss die dann immer sofort aufschreiben. Deswegen, du hast ja auch Diskussion so mit der Frau, habe ich übrigens auch. Bei mir steht immer ein iPad am Bett, weil ich ganz oft irgendwie auch von irgendwas träume oder nachts aufwache, wie auch immer, da habe ich irgendeine Idee, dann muss ich das aufschreiben. Am nächsten Tag ist es irgendwie weg.
Ja.
Also das, was du dann gleich aber umsetzt, ist bei mir, also meine Umsetzung ist dann natürlich wesentlich rudimentärer, das ist einfach nur, ich muss es aufschreiben, damit es nicht weg ist. Aber ich verstehe das schon. Okay, jetzt haben wir durch diesen ganzen Ablauf, also du machst ungefähr 8 Autos, machst aber ganz, ganz viel andere Kunst.
Genau.
Jetzt müssen wir unbedingt auch nochmal darüber sprechen, bevor wir über das Hike-Thema nochmal sprechen, weil das ist so ein bisschen technisch, was natürlich interessiert.
Absolut,
was passiert, wie kommt man auf so eine crazy Idee? Ich habe dieses Video unzählige Male gesehen. Und ich denke jedes Mal so, wie nur, das ist doch ein Trick. Das ist doch hier alles, das ist doch mit irgendwas reinretuschiert.
Ja.
Da müssen wir gleich drüber sprechen. Mhm. Aber was mich nochmal interessieren würde, wo kann man denn deine Sachen mal sehen? Oder andersrum, wahrscheinlich das Fahrzeug von Chris Brown, das wird man nicht so oft sehen. Was? Aber du hast doch auch mal, für diejenigen, glaube ich, die Rennsport begeistert sind, hast du nicht sogar mal Rennwagen gemacht?
Ja, genau. Die sind Ferraris gemacht, ja.
Und die sind sogar gefahren, oder?
Ja, die sind gefahren, ja, genau. Ja, du musst halt zu dieser Ferrari-Nummer musst du halt wissen, das war damals, nicht damals, das ist vor anderthalb Jahren gewesen, bei der Ferrari-Challenge.
Ach.
Da gibt es verschiedene Altersgruppen, die halt dann fahren. Und ich habe für die, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Seniorengruppe.
Okay.
Bitte nicht falsch verstehen, vielleicht war es auch nie Senioren. Da bin ich raus. Habe ich dann zwei Rennwagen gemacht für Ferrari selber. Und nochmal, ich habe von Autos halt keinen blassen Schimmer. Sondern wenn du in einen Rennwagen einsteigst,
ja,
dann ist es auch nicht mehr einen Knopf drücken und ich fahre jetzt los, sondern ich musste den Wagen, ich war fertig, wollte in die Lackierkabine fahren, ich wollte erst schieben, aber alleine einen Rennwagen zu schieben, da kannst du mal jeden fragen, der wird dir sagen, das wird keiner. Das ist nicht wegen Gewicht, aber es funktioniert halt einfach nicht.
Okay.
So, dann rufe ich da an und sage, Jungs, passt auf, wie kriege ich den Wagen an? Ja, dann musst du da einsteigen, dann drückst du auf den Knopf, dann drückst du auf den Knopf, legst den Schalter um und dann kannst du reinfahren.
Okay.
Ja gut, das ist wie, hört sich jetzt doof an, aber da fährst du 2 km/h, das ist völlig egal. Ne? Da habe ich auch keine Angst vor, also ich kann Auto fahren. So, und dann bin ich dann mit dem Wagen in die Kabine rein. Für mich, Knopf gedrückt, Wagen aus.
Mhm.
So, war für mein Verständnis. So, dann Knopf gedrückt, Wagen aus, Tür zugemacht, Tür abgeklebt, fertig gemacht für den Klarlack, lackiert, Wagen drin stehen lassen, trocknen lassen zum nächsten Tag, in der Kabine angeschliffen, nass und dann nochmal Klarlack drauf. Dann vergehen halt, sage ich jetzt mal, Runde 4 Tage. Dann dachte ich, ja, Papier abziehen. Und dann fährst du den Wagen dann wieder raus.
Klar.
Steigst ein. Ich habe das extra gefilmt, damit ich es nicht vergesse, welche Knöpfe in welcher Reihenfolge, weil sonst wäre ich lost gewesen.
Okay, fährst wieder.
Steigst ein, willst die Karre anmachen. Dieses blöde Ding geht nicht an. Ich gucke mir das wieder an. Ich mache es doch genau so.
Okay.
Wir haben keinen Saft. Ich rufe an. Ich so, ey, geht nicht. Ich sage, ey, hast du den Wagen ausgemacht? Genauso wie du ihn angemacht hast. Ich so, ey, ich habe den Knopf gedrückt. Ja, dann ist die Batterie fratze. So, ja, was jetzt erstmal für jeden Einzelnen, auch für mich dann in der Situation, ist ja kein Problem, neben mir ist ein Fachgeschäft, gehe ich mal eben hin und hole eine neue Batterie oder überbrücke die.
Also, klar.
Nee. Jeder Wagen bei Ferrari hat in der Batterie einen Chip, der nur für dieses Fahrzeug funktioniert.
Nee.
Doch, und wenn dann an dieser Summe nachher für so eine Batterie 20.000 Euro drin steht,
nein,
dann ist dein Tag natürlich auch erstmal im Arsch.
Scheiße.
Ja, aber war alles gut. Das hat sich alles zum Guten geklärt, aber ich habe dann halt auch gesagt, ich bewege den anderen nirgendwo mehr hin.
Okay.
Ich schiebe den nur noch, ich vergesse irgendwas. Ja, das ist schon, ist ein anderes Level. Ja, ja.
Okay, aber unfassbar. Aber ihr seid hoffentlich trotzem gut auseinandergekommen,
ja, ja.
Weil es gut funktioniert hat, was du auf dem Auto gemacht hast.
Genau, ja, super funktioniert. Also ich habe zum Beispiel Carbon lackiert, ne? Also nicht auf Carbon lackiert, sondern ich habe Carbon-Optik lackiert, die so unglaublich echt aussieht, dass du, selbst die Ferrari-Leute standen da, ja, hast du nur aufs Carbon durchgeschliffen und lackiert, oder? Ich so, nee. Schon alles lackiert.
Wahnsinn.
Ja, und der Deal war halt, ich muss mit zu jedem Rennen fliegen.
Okay.
Und immer wenn ein Unfall passiert, müssen die Leute es quasi den Schaden erstmal beheben.
Klar.
Und dann muss ich die Optik beheben.
Oha. Das heißt, du warst immer auf Standby, weil das kann ja immer irgendwas passieren.
Ich war immer auf Standby, immer. Ich habe den ganzen Tag an der Rennstrecke verbracht. Das erste Mal, wenn du in der Rennstrecke bist, hast du noch Spaß.
Klar.
Weil du hast noch nie gesehen oder warst noch nie so nah dran.
Ja.
Und beim zweiten Tag denkst du dir, oh, jetzt muss er wieder hin. So, und dann bin ich nachher, ich weiß nicht, es war, glaube ich, in Portugal, Portimao, habe ich noch gesagt, was machst du denn jetzt den ganzen Tag? So, und dann wollte ich einfach um die Rennstrecke laufen und mir die halt einfach mal angucken, weil ich halt einfach Zeit hatte.
Also, okay.
Aber dann denkst halt auch nicht über nach, dass das vielleicht 8 Kilometer sind, die du laufen musst, und wenn dann was passiert, aber es dann auch zurück und ich muss sagen, ja, das war schon, ja, ich könnte Geschichten erzählen, dann glaubst du an nichts mehr.
Na, aber ich glaube, trotz alledem so in der Nachbetrachtung, dass das irgendwann mal auch das Spannende da, wenn du halt permanent mitfährst, das Spannende irgendwann mal so ein bisschen nachlässt, klar, aber ich glaube, so in der Nachbetrachtung oder Rückbetrachtung, das ist schon
mega,
schon großartig.
Ja, ich würde es auch mal wieder machen.
Glaube ich.
Ja, ich durfte einmal mitfahren als Taxifahrt bei dem Trainer und zu dem Trainer muss man wissen, er kennt nicht auf 98% fahren, der kennt immer nur 110%.
Oha, okay.
Und es war wirklich schlimm.
Ja, das ist schon brutal. Ich hatte mal, ich war bei der Ferrari F430 Preview damals eingeladen in Maranello.
Mhm.
Und zum Schluss hatten wir noch so ein bisschen, es war noch ein Zeitfenster über und ich habe dann tatsächlich einen der Instruktoren gefragt, ob er jetzt noch mal eine Viertelstunde Zeit hätte und dann wieso, was möchtest du, ja, können wir noch eine Runde fahren? Ja, gar kein Problem. Und dann wollte er wieder auf die Beifahrerseite, ich sage, nee, andersrum, ich sage, ich möchte gerne, dass du mal fährst. das war schon verrückt. Und
ja.
Allerdings hat es da, das weiß ich so genau, vor, ja, als er 4,30 rausgekommen ist, das ist ganz viele Jahre her, es hat aus Kübeln gegossen und es war wirklich verrückt. Und er sagte zu mir, okay, die Bedingungen sind natürlich jetzt schlecht. Es ist, also er durfte damals, er hat gesagt, die dürfen ungefähr so 75% nur fahren, damit auch wirklich ausgeschlossen wird, das, was passiert. Plus Wetter. So, nichtsdestotrotz ist der Bursche gefahren, da gab es keinen Morgen mehr. Ne? Und wir sind ja vorher 2 Tage da gefahren und ich fand mich persönlich eigentlich relativ schnell. Und da hast du mal gesehen, was diese Jungs können. Das ist echt ein Erlebnis. Das kann ich nur jedem, der sich für Autos wirklich interessiert.
Ja,
die Jungs, die können wirklich fahren.
Ja,
und halt nicht nur geradeaus schnell. Ne? Das ist ja, das
kennen
wir
die ganze Zeit.
Aber das ist schon.
Genau. Also ich war der dritte Taxifahrer oder Beifahrer quasi in der Runde. Vorher waren unsere beiden Piloten dran, die haben mich überredet. Ich habe gesagt, komm, ey, steigt mal ein. Ne? Der eine Totalschiss, der ist auch wiedergekommen, dem war kreidebleich und der andere hat es super gemacht und dann sagte er, ey, wir sind jetzt hier mitgefahren und jetzt machen wir nachher mit euch, wenn wir zurückfliegen, auch einen Kickstart.
Oh.
Das heißt, Flugzeug Handbremse anziehen, Vollgas.
Okay.
Und dann loslassen. Und das fliegt nicht leicht hoch, sondern das geht wirklich so fast senkrecht hoch.
Okay.
Ich habe Videos, da siehst du nicht, du kannst ohne, wenn du nicht angeschnallt wärst, du würdest am Ende des Flugzeugs liegen. Das war auch krass.
Oh, das,
das war noch krasser.
Das glaube ich.
Das aber fun, ja.
Glaube ich. Aber ich möchte nochmal wirklich so auf dein Ursprungsprojekt oder Ursprungsprojekt, ich nenne das jetzt einfach mal so, weil das war auch, als du so in meine Wahrnehmung getreten bist, das war ein BMW X6, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
Frage ich den Falschen.
Also
BMW.
René, ganz kurz zu deinen Informationen, den Hulk, ne, das war dieses grüne Männchen, hast du auf einen BMW X6, das ist eine Automobilfirma aus München. Deutsches Fabrikat. Ja, genau. So gemacht. Aber das hätten wir jetzt geklärt. Also ich schicke dir nachher ein paar Bilder vom X6, dann kannst du dann mal das dann mal abgleichen.
Ja, finde ich gut.
Aber was viel spannender ist, ist ja wirklich die Thematik, wie funktioniert das denn? Ich habe das ja vorhin schon angesprochen. Ich habe mir das Video unzählige Male angeguckt und man sieht auch ganz, ganz viel Reaktionen dann der Leute, die sagen, ja, das ist doch hier, das ist eine Animation, das ist gefaked. Ja, genau. Und jetzt heute im Zeitalter von AI wäre das wahrscheinlich auch relativ unkritisch möglich. Damals gab es das ja noch gar nicht. Ich weiß nun aus erster Hand, dass das halt nicht gefaked ist und ich finde es überragend. Wie bist du auf diese Idee gekommen, René? Wie entsteht sowas? Und dann, wenn die Idee gediehen ist, wie wird das technisch umgesetzt?
Wie ich es dir gerade erklärt habe, entsteht spontan. Komplett spontan. Ich habe, mein Sohn hat seine Hot Wheels Autos damals gehabt und unter anderem halt auch die Farbe ändern. Und da habe ich gesagt, ey, warum hat das eigentlich noch nie jemand auf einem echten Auto gemacht? Und die Frage stellte sich mir und dann habe ich ungefähr 2 Wochen überlegt, was machst du jetzt, wie machst du das jetzt? Dann habe ich herausgefunden, wie das ganze Lackieren oder die Gestaltung bei so einem Objekt dann funktioniert. Und da musst du dir vorstellen, das sind Pigmente. Stellst dir vor wie Staub. Ja, bloß nicht als runde Kügelchen, sondern trapezförmig, dreieckig angelegt. Wenn es kalt ist, bilden die eine feste, konstante Masse, die dann als Beispiel schwarz ist. Und wenn es warm wird, bewegen die sich quasi und werden durchsichtig.
Okay.
So, und das kannst du aber auch genau umgekehrt machen. Das heißt also, dieses Pigment reagiert von plus 18 bis plus 78 oder von plus 18 bis minus 58 Grad. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt Wärme.
Okay.
So, und das war so ein bisschen so am Anfang der Irrglaube, ja, das Wasser ist ja kochend heiß. Wann regnet das kochend heißes Wasser? Ja, ist mir egal. wenn ich da Whisky drauf gekippt hätte, hätten sie gesagt, wann regnet es denn Whisky? Also es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber einfach mal nachdenken und danach was schreiben.
Okay.
Finde ich viel interessanter.
Absolut.
Du brauchst kein kochend heißes Wasser. Ich habe auch ein Video gemacht, da hast du einfach die Handfläche draufgelegt und weggenommen und hast dann halt die Handfläche gesehen. So, und dieses Pigment vermengst du in einem Klarlack, der auf jedem Auto drauf sein sollte. Und dann gibt es noch ein kleines Zusatzgemisch und dann geht's los. Das Problem ist aber, und das weiß halt kaum einer, wenn du etwas lackierst, was bei Wärme reagiert und du bist in einer Kabine, die eine gewisse Grundwärme hat, lackierst du etwas, was du nicht siehst. Du lackierst quasi blind.
Mhm.
Und das ist das eigentliche Problem für 99% der Lackierereien, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und sie wissen ja nicht, wann war es das. Also wenn ich mit einer Lackiererei zusammenarbeite, ist immer so, dass die sagen, ey, sind wir jetzt fertig?
Okay.
So, also es ist viel Gefühl.
Ja.
Und es gibt halt einen kleinen Trick, den ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten möchte.
Okay. Das ist das Geheimrezept.
Genau, richtig. Und dann weißt du schon, jetzt sind wir safe, ne?
Okay.
Ich habe auch meine Toilette damit gemacht. War super witzig von innen.
Nee.
Ja, klar, weil es ist doch super witzig, wenn du dann in einem Club stehst, vor so einem Pissoir ist schwarz-matt und du pinkelst da rein und auf einmal wird es unten drunter weiß und dann steht da dein Logo. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist funky, da pinkelt keiner mehr daneben.
Ja, definitiv.
Das war auch mein erster Test übrigens bei MXX. Ja, weil er war fertig, er war blau und ich hatte keine warme Quelle.
Okay.
Hab ich dagegen gepinkelt.
Nein.
Ja. Das war voller Ernst. Ja, was sollte er machen? Ich habe gesagt, ey, mein Körper hat auf jeden Fall hoffentlich 37 Grad. Mache ich mal eben.
René, absolut, ich bin komplett bei dir. Da stellt sich die Frage, was soll man da machen?
Was soll ich machen?
Ne? Ich habe ja gerade nichts da und dann,
ja.
Das ist absolut. Verstehe.
Ist der totale Insider. Das Witzige ist, da gibt es auch Videos von, aber.
Wobei ich das mit der Toilette, das finde ich natürlich jetzt richtig, richtig crazy.
Ja.
Ich glaube, wenn man das halt nicht weiß, dann hast du doch direkt eigentlich den nächsten, so als Mann, den nächsten Urologentermin schon im Kopf. Also wenn sich auf einmal die Farbe der Schüssel verändert, weil du da rein pinkelst.
Ich habe Verdünnung gesoffen.
Ey, absolut. Irgendwas stimmt.
Ja, aber es halt, also das meine ich völlig ernst. Das war damals einfach nur mal ein Test für einen Kumpel von mir, der einen Club hatte. Und in der Zeit, wo er das hatte, hat niemand mehr daneben gepinkelt.
Das glaube ich.
Ja. Ein Tropfen drauf und es passiert, da glaub mir eins.
Mega.
Dann ist dein Willi auf die Mitte konzentriert und dann machst du nur noch Vollgas.
Okay. Okay, ich würde an der Stelle das Thema ganz kurz mal, ich würde mal links abbiegen. Was liegt denn so aktuell bei dir an? So an Projekten? Was gibt es denn so an spannenden Themen? Interessant ist natürlich immer auch zu erfahren, ich hatte das eingangs gesagt, du. Mhm. Um dich herum ist Fame. Na, du hast ganz viele tolle Sachen gemacht. Du hast für Rihanna gearbeitet, du hast Raphael van der Vaart gemacht. Mhm. Ist es so, dass tatsächlich, dass du jetzt auch in Miami was machst für Messi? Oder erzähl mal, was passiert da?
Ja, das ist durch einen Freund von mir entstanden, den ich auch schon Ewigkeiten kenne, aber jetzt durch Zufall in Miami durch einen anderen Freund wieder getroffen habe. Und muss dir vorstellen, so das ist so, wenn es um Autos geht, ist das in Florida der Typ, wo du dein Auto hinbringst. Das heißt, die kaufen sich einen Ferrari, dann soll der aber mintgrün sein, das heißt, der lackiert den Ferrari um von außen.
Okay.
Aber dann macht er auch das komplette Interieur neu. Der reißt quasi alles raus. Also eigentlich vergewaltigt er dieses Auto.
Okay.
Ja, Ferrari mag das gar nicht.
Glaube ich.
Ne? Aber ich weiß nicht, warum in Amerika gibt es keinen Ärger dafür. Also in Europa, glaube ich, hätte es Verbot gegeben. Ich weiß noch, Justin Bieber hat ein Verbot gekriegt, einen neuen Ferrari zu kaufen, weil er den Wagen irgendwo am Straßenrand hat stehen lassen. Er ist nicht den Wagen nicht mehr wegbewegt, weil er Alkohol getrunken hat. Und dafür steht er dann plötzlich auf einer Liste und darf keinen Ferrari mehr kaufen. Okay. Deswegen, umgestalten ist eigentlich totales No-Go, darfst du eigentlich nicht. So, und das ist auf jeden Fall dann passiert. Und dann rief mich Alex an und sagte, ey, du pass auf, ich habe hier einen Kunden, der hat einen Urus, das Bock, den zu machen. Ja, kann ich machen. So. Zwei Wochen hier, kriegen wir hin. Mhm. So, und dann sagt er, ja, fangen wir mal mit der Haube an. Ich sage, was soll denn drauf? Ja, kannst du da Messi drauf machen? Ich sage, boah, wirklich jetzt, ey. Ich sag, weiß ich nicht. Und dann sagt er, ja, der gehört ihm. Ich sage, okay, kann ich machen. Auf einmal doch nicht mehr so doof. Also, ich habe auch zum Fußball, ich habe da eine Verbindung, aber ich bin jetzt nicht der totale Fußballfan. Sondern war meine Idee, weil ich ja weiß, wem Inter Miami gehört oder wer der Trainer ist. Mhm. Und habe ich gesagt, ey, pass auf, ich habe für die Frau von ihm schon mal was gemacht. Dann mache ich so einen Miami-Weiß-Style, setze Messi nach vorne drauf und im Hintergrund steht ein weißer Testarossa, das weiß sogar ich. und daran lehnt dann im Sonny Crockett-Style halt David Beckham.
Wow.
Ja, genau. Und so ist das dann gekommen. Auto umgesetzt und jetzt geht es bald wieder rüber und vielleicht macht man auch für Beckham noch was. Für den Rapper 6ix9ine ist was geplant, jetzt zur Art Basel hin. Viele Bilder machen, viele Motorhauben anmalen.
Wahnsinn.
Ja. Aber auch das, nur als Beispiel, damit man das mal versteht, was da so bei mir im Kopf abgeht. Ich habe für Maluma, dem Sänger, der auch ein absoluter Vollweltstar ist, ich weiß gar nicht, ich glaube 60 Millionen Follower auf Instagram, also eine Riesennummer.
Okay.
Für den habe ich ein Auto gemacht und die Übergabe war im spanischen Fernsehen, bei einem der größten spanischen Fernsehsender. Und dann bin ich tagsüber da reingegangen ins Studio, guck mir das alles so an und dann sagt mir so, bist nervös? Also auf Englisch, ne? Aber die Sendung ist auf Spanisch.
Ja.
Ich sage, also erstmal verstehe ich sowieso nicht, was ihr erzählt.
Okay.
Das ist schon mal das Erste. Und warum soll ich hier nervös sein? Ich habe das hier gemacht, ich stehe dahinter, was ich gemacht habe. Jetzt sagt wie Maluma. Ich sage, ey,
Wahnsinn.
Mir ist so egal.
Okay.
So, und ich wusste auch nicht, dass er Porsche-Fan ist. Hatte ich alles nicht auf dem Schirm. Okay. Naja, dann war die Sendung halt und dann ist er sofort mit mir dicke gewesen.
Okay.
Und dann ist das für mich ja auch entspannt. Aber das Problem war für mich bei der Fernsehsendung, im rechten Ohr hatte ich einen Stöpsel oder im linken, ich weiß es gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite stand er. Er spricht Spanisch und der Dolmetscher spricht mit mir auf dem anderen Ohr Englisch. Mhm. Was sollst du denn da hören?
Ja,
ich habe instinktiv geantwortet.
Ja,
okay. Ja, weil ich wusste, worum es geht. Es ging um das aus, was ich gemacht habe. Also, so
und,
schwer war es.
Und hat ungefähr hingehauen, hoffe ich.
Ja, ich dir nicht sagen.
Aber ich glaube, wird schon. Hast du bestimmt gemacht. Also,
ja. Ja, der kommt zum Beispiel auch zur Art Basel. Zu meiner Vernissage. Also, es ist quasi eine, das musst du dir vorstellen, das ist quasi eine Vernissage. Da ist dann eine Location in Wynwood, die ist, keine Ahnung, 200, 300 Quadratmeter groß.
Okay.
Dann stehen da zwei Artcars von mir drin mit prominenten Besitzern. Und mein Deal war halt, ey, ich mache das Auto, aber ihr kommt. Weil dieses ihr kommt, ist für mich wichtiger als jeder Cent. Weil hört sich jetzt doof an. Aber wenn jetzt ein Maluma oder ein Messi dahin kommt, dann brauchst du dir auch keinen Kopf machen, wenn du das da steht.
Nein.
Ist völlig egal.
Nein, das ist, also besseres Marketing gibt es dann, glaube ich, gar nicht.
Genau.
Ja, dem war es natürlich auch, glaube ich, eine tolle Bestätigung für dich und deine Arbeit, finde ich. Finde ich wirklich, wirklich großartig. An der Stelle würde ich gerne nämlich mal was einwerfen und zwar für diejenigen, weil ich weiß, ich habe, weil wir uns halt kennen, schon viel mal gesehen, für diejenigen, die jetzt René schon kennen oder die ihn schon den Namen mal gehört haben oder nicht kannten. Also ich kann nochmal empfehlen, geht mal auf www.renitorek.art, wenn ich richtig informiert bin. Da gibt es halt ganz viel auch Auszüge deiner tollen Arbeit, so ein bisschen was auch über dich zu lesen. Und weil du bist halt schon wirklich Künstler und ich meine das wirklich, ich meine das wirklich sehr liebevoll. Ich finde es wirklich großartig. Und einen Punkt habe ich noch und da würde ich dich gerne, bevor wir nämlich langsam, glaube ich, schon zum Ende kommen müssen, wir könnten uns, glaube ich, 1000 Jahre noch über deine Projekte unterhalten.
Attacke.
Und das Ganze wird ein Teil 2 geben. So einen klitzekleinen Spoiler, vielleicht, bevor ich noch was ganz Tolles über René nochmal erzählen darf. Ja. René ist nicht ganz zufällig hier, weil wir uns halt schon viele Jahre kennen und jetzt wollen wir das eine oder andere nochmal gemeinsam angehen. Ich freue mich da wirklich sehr, auch im Thema der Cars and Bytes. Da könnt ihr alle schon mal so ein bisschen gespannt sein. Also wir hören in deinem Hintergrund schon sehr, der René hat selber auch sein Team ein bisschen vergrößert, dann auch konzeptionelle Arbeiten, was Kooperationen angeht und so weiter. Und bei uns wird auch schon fleißig gearbeitet. Wir haben da so ein paar Ideen, die wir dann nochmal zusammenführen werden. Ich freue mich jetzt schon. Das wird absolut gut. Aber ich würde ganz zum Abschluss nämlich nochmal eine Sache machen, die ich wirklich sehr beeindruckend finde und das aus vollster Überzeugung, was ich wirklich toll finde. Du hast jetzt ganz aktuell auch an einer Charity-Thematik teilgenommen.
Genau,
ich glaube, am Teutoburger Wald musst du unbedingt was darüber erzählen.
Genau.
Und ich finde es deswegen so beeindruckend. Wir alle kennen diejenigen, die dann irgendwie was für einen guten Zweck machen.
Mhm.
Und wenn man ganz genau dahinter guckt, ist es eigentlich so ein bisschen mehr, um das Image aufzupolieren und so weiter.
Genau.
Diejenigen, die dich kennen, wissen ganz genau, ist genauso wie du deinen Job machst, du wirklich, dir geht es nur um die Tätigkeit und der Impact, der kommt dann schon oder wenn auch nicht, dann nicht. Du bist dann null berechnend und das finde ich richtig, richtig gut. Und das, die Leute, die dich kennen, wissen das. Die Leute, die dich jetzt erst kennenlernen, die sollen das unbedingt wissen. Deswegen würde ich da total gerne, weil ich es unfassbar schön finde und wichtig, dass du deine Energie da reingibst. Sag doch noch mal ein bisschen, was hat dich da bewogen? Was ist da gewesen?
Also ich mache so grundsätzlich diese Charity-Sache mache ich schon seit 15 Jahren. Ich war dann Pate für einen krebskranken Jungen in Frankfurt. Der war zu dem Zeitpunkt 14, ist damit 18 verstorben. Und das habe ich so nah an mich rangelassen, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt abbrechen. So für mich selber. Weil das ist schon so eine Nummer, als wenn, ich war noch nicht Vater zu dem Zeitpunkt, aber das ist in dem Augenblick dann schon so, als wenn was von dir stirbt.
Ja.
Was du halt tagtäglich ist übertrieben, aber ich sag mal, einmal im Monat schon ein bisschen betreut hast, telefoniert hast oder hingefahren bist nach Frankfurt. So, dann habe ich mit der McDonald's-Stiftung zusammengearbeitet, weil ich einen sehr, sehr engen Draht zu den Leuten habe, auch für die Charity-Nummer. Und je größer diese Charity-Institutionen werden, desto mehr wird dir bewusst, dass das, was du da machst oder der Erlös, der dadurch regeneriert wird, überhaupt nicht ankommt. So, und da habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, die ganz Großen, ich will es nicht mehr. Ich habe keine Lust zu. Also ich will jetzt auch keine Namen oder keine Konzerne nennen, aber war ich nicht mehr. So, und dann kam halt ein Reiterverein aus Hagen, ATW, am Teutoburger Wald. Ich habe mit Reiten auch null zu tun. Habe mich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mal einen Sprung zu gestalten. Und wenn du halt Sprung hörst, dann denkst du, was ist das? Aber dann, klar, logisch, wo die Pferde drüber springen.
Ja.
Dann habe ich noch einen Wohnwagen gestaltet, aber ganz, ganz klein, so ein Wohnwagen-Ei. Musst dir vorstellen, für 2 Personen, für so ein langes Wochenende. Cooles Ding.
Okay. Ne?
Ich war leider an dem Tag, wo es versteigert wird, wo die Veranstaltung war, nicht da, war ich in Amerika, habe es mir aber live angeschaut. Naja, und die haben halt 120.000 Euro eingenommen. Ne?
Wow.
So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe nicht mal einen Euro dafür will ich haben, weil für mich ist eins mal ganz klar, wenn ich helfe, Dann helfe ich als Manpower.
Ja.
So, und wenn es da Materialprobleme gibt, weil du irgendwas brauchst, dann wird telefoniert und dann kriegst du das schon. Krass. So, und das liegt mir, das ist für mich wichtig.
Ja.
Aber das ist halt so für mich der Grund, warum ich eher solchen ehrlichen Menschen helfe.
Ja.
Wo ich auch weiß, es kommt an.
Ja.
Als großen Konzernen, die nachher sagen, ja gut, aber wir haben ja jetzt die und die Unkosten gehabt.
Genau.
Ja, am Arsch die und die Unkosten. Muss ja vorher überlegen, lass es bleiben.
Ja, ja.
Und die machen es nämlich genau deswegen. Machen es alle Ende des Jahres. Also ich weiß genau, warum sie Ende des Jahres das machen. Es wird immer noch ganz gut, wenn man schnell mal eine große Rechnung schreiben kann. Ne?
Ja.
Kannst dir vorstellen, was ich meine. Und dann ist es halt nicht mehr, dann macht es mir auch keinen Spaß mehr, dann bin ich auch raus.
Ja. Finde ich super authentisch. Und an der Stelle, lieber René, das ist, ich bin jetzt ein bisschen traurig, aber es, weil es, weil es,
geht mir nicht anders,
weil die Zeit vorbei ist.
Darum. Ja, deswegen, ja genau, deswegen bin ich.
Nein, ich finde es ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort, weil es deine Persönlichkeit und der Mensch, der du bist, René Turek, wirklich nochmal 1:1 widerspiegelt. Jetzt nochmal 120.000 Euro für so eine Institution, die wirklich auch in 120.000 Euro 1:1 da ankommt, das ist ja brutal viel. Und,
ja,
und
brutal.
Solche Sachen zu machen, wirklich aus vollster Überzeugung, finde ich großartig. Und ich muss dazu sagen, ich bin nur zufällig drauf gestoßen. Auch das ist wieder so ein Thema, was du nicht ausschmückst und sagst, guck, was ich hier wie toll ich hier bin und hab da geholfen, weil es dir darum gar nicht geht, dich dein Image aufzupolieren, sondern tatsächlich da zu helfen.
Das genau. Mein Ziel ist, die machen das übernächste, machen es alle 2 Jahre. Und ich habe gesagt, und in 2 Jahren machen wir die doppelte Nummer. Super. Also ich bleib dann auch dran, ne? Ich bin der Letzte, der dann sagt, ey, einmal und nie wieder, sondern ich bin da voll dabei.
Finde ich total.
Auch mit meinem Netzwerk.
Das heißt, und da ich ja weiß mittlerweile, wie viel Zeit du brauchst hier für Abkleben und Saubermachen, sag mir Bescheid. Ich helfe dir nicht beim Abkleben und Saubermachen, beim Abziehen, da wo man nichts mehr kaputt machen kann.
Ja, das
da
ist ein Wort.
Bin ich Gewehr bei Fuß.
Ich werde dich daran erinnern. Ziehen wir zusammen durch.
Ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Weil das ganz wichtig ist, dann haben wir nämlich den nächsten fixen Termin in unserem Kalender, damit uns die Zeit nicht wieder wegläuft.
Finde ich geil. Okay,
ich würde sagen, lieber René, das war echt großartig.
Geil,
vielen,
hab mich gefreut.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ja. Und an der Stelle nochmal für euch alle da draußen, das war jetzt mal ein The Digital Drive der ganz anderen Art. Ja, wir könnten noch ganz, ganz viel darüber sprechen. Wir haben jetzt mit jemandem, der sich mit dem Thema Automobil beschäftigt, ohne dass er auch nur einen Funken Ahnung von Autos überhaupt hat, aber schon was ganz Besonderes macht in diesem Kontext. An der Stelle noch einmal www.reneturek.art. Schaut da einfach mal rein. Es lohnt sich.
Ne? Voll.
Und genau, ich würde das für heute beschließen. René, wir beide schnacken noch ein bisschen weiter.
Machen wir auf jeden
Fall.
Und
allen anderen da draußen sage ich, habt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir hören uns ganz bald wieder, entweder mit der lieben Kelly im nächsten Podcast oder wieder mit mir. Bis dahin, tschüss.
Ciao.